Wir gehen Vers für Vers durchs Neue Testament in unserem Gottesdienst Sonntagmorgens und wir sind heute Morgen im Philemonbrief. Wer keine Bibel da hat, wir haben hinten am Tisch welche stehen, könnt euch gerne eine ausborgen, ich möchte euch ermutigen, könnt ihr mitlesen. Es ist besonders heute Morgen wichtig, weil ich möchte euch heute Morgen willkommen heißen zur Bibelschule. Das ist, was wir heute Morgen tun. Wir werden eine kleine Bibelschule hier haben. Und ihr braucht eine Bibel dazu. Wir wollen euch sowieso ermutigen, eure Bibeln mitzubringen. Wer keine Bibel hat, wir schenken euch eine. Sagt uns Bescheid. Wir studieren heute Morgen den Philemonbrief. Und das ist der kürzeste Brief, den der Paulus geschrieben hat. Und wir werden es als Anlass nehmen, so eine kleine Mini-Bibelschule zu machen. So ein bisschen drüber zu sprechen, wie man denn die Bibel studiert. Wie man so ein induktives Bibelstudium nennt, wie man das sagt. Induktiv heißt nichts anderes, als dass wir nichts in den Text hineinlesen wollen, sondern wir wollen uns das rauslesen, das rausholen, was Gott wirklich sagt. Das, was hier steht. Und es besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Zuerst beobachten wir den Text. Und dann als zweites interpretieren wir oder legen wir das aus, was da steht. Wir versuchen zu verstehen, was der Text uns sagt. Und dann der dritte Schritt ist, dass wir uns fragen, was bedeutet das für mein Leben? Was ist die Anwendung? Also beobachten, auslegen, anwenden. Also was steht in Gottes Wort? Zweitens, was heißt es, was hier steht? Zuerst mal für die damaligen Zuhörer. Was bedeutet das? Und dann die dritte Frage ist, was bedeutet das für mich heute? Für mich persönlich. Dass wir uns vom Heiligen Geist ansprechen lassen und uns es lebendig machen lassen und konkret machen lassen für heute. Und das Wichtigste, wenn wir die Bibel studieren, ist Kontext. Also der Zusammenhang. Zusammenhang, Kontext von dem Buch, das wir studieren, im Gesamtzusammenhang der ganzen Bibel. Und dann von dem Absatz, den wir studieren, im ganzen Zusammenhang von dem Buch, was wir studieren. Und den Satz, den wir gerade lesen, im Zusammenhang zwischen dem, was vorher und nachher steht. Und ein Wort, was wir uns anschauen, was wir verstehen wollen, im Gesamtzusammenhang eines Satzes. Bibel ist der beste Kommentar für die Bibel. Wir müssen immer den Zusammenhang sehen. Am wichtigsten für Bibelstudenten ist, dass wir einfach die Bibel lesen. Dass wir Gottes Wort kennen. Das ist das Allerwichtigste, was du tun kannst. Wenn du Bibel oder ein Buch der Bibel verstehen willst, Bibel lesen. Das ist sowieso was jeder Christ tun sollte. Jeden Tag. Jeden Tag eine Zeit haben, wo du systematisch durch die Bibel liest. Ein Abschnitt, vielleicht ein Kapitel, vielleicht zwei Kapitel. Ich persönlich versuche so ungefähr 5 Seiten pro Tag zu lesen, weil dann komme ich in einem Jahr durch die ganze Bibel. Das ist so mein Ziel. Ich schaffe es meistens nicht ganz. Aber such dir ein System, such dir einen Plan. Es gibt verschiedene Bibellesepläne, die dir dabei helfen. Manche Leute lesen einen Abschnitt im Neuen Testament, einen Abschnitt im Alten Testament. Dann am nächsten Tag den nächsten, fortlaufend im Alten Testament weiter, im Neuen Testament. Ich lese derzeit so, dass ich ein Buch im Alten Testament durchlese und dann lese ich ein Buch im Neuen Testament. Und dann lese ich wieder ein Buch im Alten Testament, das nächste Buch und dann das nächste Buch im Neuen Testament. Ich habe auch schon mal so systematisch, chronologisch gelesen. Oder erst durchs Alte Testament liest, in der Reihenfolge, wie die Bücher vorkommen, ist auch spannend. Zum Beispiel die Psalmen mal parallel zu lesen mit der Geschichte, wann David in seinem Leben die Psalmen geschrieben hat. Ist auch ein cooles Studium. Man ist sehr lange Zeit im Alten Testament. Das kann sehr lang werden, wenn man das so liest. Aber es ist auch eine coole Sache. Aber wie auch immer, lest durch die Bibel. Die Bibel ist unser geistiges Futter. Und wie oft esst ihr? Täglich, mehrmals täglich. Ha? Also es ist auch gut, wenn wir uns täglich geistlich nähern. Das stärkt uns in unserem Leben als Christen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir tiefer in einen Text hineingraben, dass wir überhaupt mal die Bibel kennen. Also lest die Bibel. Und so, wenn wir diesen Brief hier durchlesen zusammen, denkt an Kontext, an Zusammenhang. Das ist keine zufällige Anhäufung von irgendwelchen Sätzen oder irgendwelchen Worten. Da ist ein Gedankengang drinnen. Es gibt einen Empfänger dieses Briefes. Und der hat den Brief so gelesen. Was macht ihr, wenn ihr einen Brief kriegt von einem Freund? Normalerweise, ihr lest ihn als Gesamtes durch, oder? Ihr sagt nicht, ich lese heute mal 3 Sätze und dann in einer Woche wieder einen kleinen Abschnitt und dann in 3 Wochen den nächsten Abschnitt. Nee, normalerweise liest man einen Brief als Ganzes. Und das wollen auch wir machen. Wenn wir ein Buch der Bibel studieren, lesen wir es zuerst mindestens einmal ganz durch. Das ist natürlich, das haben die Empfänger dieses Briefes getan. Ist auch hilfreich, im Auge zu behalten, was für eine Textgattung das Buch hat, was wir gerade lesen. Das, was wir hier studieren, was wir hier durchlesen, ist ein Brief. Ist kein Bericht, wie die Evangelien, ist auch kein Gedicht, keine Poesie, ist keine Prophetie, ist ein Brief. Und ein Brief hat bestimmte Merkmale, genauso wie Poesie bestimmte Merkmale hat. Ne? Ein Gedicht reimt sich. Mein Herz ist klein, darf keiner rein, als das liebe Jesulein. Irgendwie so reimen wir. Die Hebräer damals haben nicht Laute gereimt, sondern Gedanken gereimt. Kontraste, Steigerungen. Und es hilft, wenn wir das wissen, wenn wir die Psalmen lesen zum Beispiel. Wenn ich einen Vers nicht verstehe, kann ich den Vers davor lesen. Wir nennen das Parallelismus. Oft werden da Kontraste ausgesagt oder dasselbe wird wiederholt mit anderen Worten. Aber wenn wir einen Brief lesen, ein Brief hat auch bestimmte Merkmale. Was sind die Merkmale eines Briefes? Müsst ihr jetzt nicht super geistig denken, denkt einfach an einen Brief, sagen wir einen Geschäftsbrief, heute, den er schreibt. Was sind da Merkmale? Genau, ein Brief hat eine Anrede. Was noch? Ein Gruß, ja. Ist dasselbe wie die Anrede normalerweise. Einen Betreff, genau, zumindest bei Geschäftsbriefen. Und das ist auch was wir bei biblischen Briefen finden. Normalerweise haben wir immer ein Statement, worum es geht in diesem Brief. Einen Zweck. Schreiber sagt uns den Zweck normalerweise, warum er diesen Brief schreibt. Und dann haben wir einen Hauptteil, wo das große Thema dargelegt wird. Und in diesem Teil haben wir wieder Absätze. Wir machen das, wenn wir einen Brief schreiben und einen neuen Gedankengang beginnen, machen normalerweise einen Absatz. In der Bibel, in unseren Bibeln ist das oft schon so eingeteilt, mit einer kleinen Überschrift über den Absätzen. Sind nicht immer sehr glücklich gewählt, die Absätze. Damals in dem Original gab es die so natürlich nicht. Und dann zum Abschluss normalerweise wieder Grüße, abschließende Bemerkungen. Und wenn wir diesen Brief lesen, dann machen wir das. Wenn wir es zum ersten Mal durchlesen, beobachten wir erstmal den Text. Und wir versuchen so einen Überblick zu bekommen über den Text, so ein kleines Outline für uns selbst, wo wir den Text in kleinere Abschnitte unterteilen und sagen, okay, von da bis dahin, die Verse sind die Anrede und da in dem Vers finden wir den Zweck des Briefes und dann können wir vielleicht noch diesen ganzen Textkörper unterteilen in kleinere Abschnitte, in kleinere Gedankengänge. Vielleicht machen wir das bei einem zweiten Durchgang, wenn wir es zum zweiten Mal durchlesen, dass wir diese großen Abschnitte, die wir finden, nochmal in kleinere unterteilen, versuchen einzelne Gedankengänge rauszukitzeln. Versuchen zu verstehen, was der Paulus in dem Fall hier sagt, seinen Zuhörern. Und normalerweise hast du den Inhalt verstanden, wenn du es schaffst, jeden Abschnitt in eigene Worte zusammenzufassen. Wenn du sagen kannst, worum geht's hier in diesem Absatz? Wenn du fähig bist, diesem Absatz eine Überschrift zu geben. Hast du es verstanden? Und während du das tust, wirst du den Text immer wieder durchlesen. Und während du Gottes Wort liest und studierst, werden dich verschiedene Aussagen oder verschiedene Worte ansprechen. Der Heilige Geist wird es dir persönlich machen und lebendig machen, was Gottes Wort da sagt. Und er wird in dein Leben reinsprechen. Du wirst Aussagen finden, wo Gott uns sagt, wie wir leben sollen. Oder wie wir denken sollen. Was wir tun sollen. Verheißungen, die wir anwenden können in unserem Leben. Und der Heilige Geist wird dir aufzeigen, so bestimmte Dinge, die dir ins Auge springen oder die dein Herz berühren, die dich ansprechen. Hey, das ist jetzt für dich. Was heißt das für mich? Ah, okay. Wie kann ich es umsetzen in meinem Leben? Vielleicht, wenn du über Gebet liest, vielleicht gibt er dir eine Person aufs Herz, für die du konkret beten kannst und sollst. Wir werden heute Morgen den Brief nicht mehrmals durchlesen. Die Zeit haben wir heute Morgen nicht. Aber ihr habt ihn ja sowieso schon gelesen, nicht wahr? Ihr lest doch immer voraus. Ich mache jetzt keine Umfrage. Aber ihr habt ihn schon einmal gelesen, ne? Gehen mal davon aus. Und wir werden den Brief jetzt auch durchlesen und wir werden sehen, was wir finden. Struktur, wir werden beobachten. Erstmal, worum geht's hier in dem Brief? W-Fragen stellen. Wer schreibt den Brief? An wen? Was wird ausgesagt? Warum sagt er das, was er sagt? Diese Dinge. Also Vers 1. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder Philemon, dem Geliebten, und unser Mitarbeiter, und Appia, der Schwester, und Archippus, unser Mitkämpfer, und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Was haben wir hier? Das Anschreiben. Und das ist typisch für Briefe, besonders für die Briefe des Paulus. Wer schreibt den Brief? Paulus und Timotheus. Wer ist der Paulus? W-Frage, wer ist der Paulus? Paulus? Ja, ein Gefangener Christi. Ist spannend, ne, wie er sich hier selbst bezeichnet. Das ist was, was uns ins Auge springen sollte. Normalerweise sagt er ein Paulus, ein Apostel Christi. Wissen, wer Paulus ist, wenn wir die Bibel lesen. Paulus, großer Apostel zu den Heiden, der großen Teil des Neuen Testaments geschrieben hat. Können wir weiter fragen, was wird noch ausgesagt über ihn? In welchen Umständen ist er? Die Conny hat es schon gesagt, er ist ein Gefangener. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wissen wir, dass Paulus mehrere Male gefangen war. Können wir vielleicht auch noch ein Bibellexikon oder ein Bibelhandbuch zur Hand nehmen und nachlesen. Da kommen wir drauf aus der Geschichte, aus der Tradition, wissen wir, dass Paulus zweimal gefangen war wahrscheinlich. Einmal wird am Ende der Apostelgeschichte berichtet und dann ein zweites Mal gefangen in Rom vor seiner Hinrichtung. An wen wird der Brief geschrieben? Philemon. Ist der erste. Wenn wir ein bisschen Griechisch verstehen, Phileo, spreche ich es richtig aus, Poppy? Ja? Wie kriegen wir griechische Sachen raus? Ich persönlich kann nicht wirklich Griechisch. Ich kann ein bisschen lesen, aber nicht wirklich. Aber es gibt so Kommentare. Es gibt Bibelkommentare. Ich habe ein paar Kommentare, wo griechisch Gelehrte, die das wirklich studiert haben, so ein bisschen rausfischen, wenn irgendwas hinterm Text steht, noch was interessant ist im Originalgriechischen. Wenn ich nicht weiß, wie ich es ausspreche, ist die Poppy immer meine Hilfe. Also Phileo. Philos. Philos. Also von Philos auf jeden Fall brüderliche Liebe, die Liebe unter Freunden. Das steckt in den Namen von Philemon drin. Oder Philemon. Wie spricht man es richtig aus?
Also Philos ist der Freund und Philia ist diese Brüderliebe.
Cool. Und wie spricht man den Namen von Philemon aus in Griechisch?
Philemon.
Seht ihr? Wir lernen was fürs Leben hier. Philemon. Also wer ist der Philemon? Was wird ausgesagt von ihm hier? Was sagt der Paulus über ihn? Er ist sein Geliebter, also er ist offensichtlich ein Freund. Paulus hat ein freundschaftliches Verhältnis mit ihm und er ist ein Mitarbeiter im Reich Gottes. An wen ist der Brief noch adressiert? An Appia, wer weiß, die Schwester, Schwester im Herrn. Manche nehmen an, dass die Appia oder Appia, ich werde jetzt nicht jedes Mal fragen, wie man es richtig griechisch ausspricht, wir sprechen es einfach deutsch-griechisch aus. Ich nenne sie Appia, die Schwester. Viele nehmen an, dass das vielleicht die Frau von Philemon war. Und an wen ist der Brief noch adressiert? An Archippus. Vielleicht war das der Sohn. Was wird ausgesagt über den Archippus? Er ist ein Mitkämpfer, ein Mitstreiter, Mitarbeiter wieder im Reich Gottes. Als Bibelleser wissen wir, dass Archippus auch noch in einem zweiten Brief erwähnt wird, nämlich dem Kolosserbrief. Oder wenn wir es nicht wissen, dann können wir die Verweisstellen hier angucken, die in unserer Bibel drin sind. Oder eine Konkordanz hernehmen. Eine Konkordanz ist nichts anderes als eine Aufführung von Versen, wo ein Wort vorkommt. Gibt es heutzutage im Computer, das ist ganz wunderbar, da tippst einfach Archippus ein und dann gibt dir der Computer alle Bibelstellen, wo dieser Name vorkommt. Und von daher weißt du, kommt im Kolosserbrief vor. Wie gesagt, die Bibel ist der beste Kommentar zur Bibel. Und im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 17, steht, da heißt es, sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Also wir haben hier eine Ermutigung, eine Ermahnung an diesen Mitkämpfer, an diesen Mitstreiter im Reich Gottes, Archippus. Was lernen wir daraus? Dass der Philemonbrief an Personen in Kolossea geschrieben ist. War eine Stadt in Kleinasien, könnt ihr auf eurer Landkarte nachschauen. An wen ist der Brief noch geschrieben? An die Gemeinde, in deinem Haus. Philemon hatte eine Hauskirche in seinem Haus. Sagt uns was über Philemon. Er war offensichtlich ein wohlhabender Mann, hatte ein Haus, das groß genug war, dass sich die Gemeinde oder zumindest ein Teil der Gemeinde in Kolossea dort versammeln konnte. Also der Brief ist an eine Familie geschrieben in Kolossee. Gemeinde war in ihrem Haus und der Vater und der Sohn waren offensichtlich Leiter in dieser Gemeinde oder Älteste, vielleicht Pastoren würden wir heute sagen. Paulus sagt, sie waren Mitarbeiter, sie waren Mitkämpfer. Da können wir schon eine mögliche Anwendung rausziehen. Ihr Väter, ihr seid die Pastoren eures Hauses, eurer Familie. Gemeindeleben beginnt wirklich daheim. Da ist, wo das christliche Leben, wo Jüngerschaft beginnt. Ihr Väter ganz besonders, ihr Eltern, ihr seid die Pastoren eurer Kinder. Ihr könnt eure Kinder zu Jüngern von Jesus machen. Und wozu ist die Gemeinde da? Zur Zurüstung der Heiligen. Was dürft ihr an euren Kindern tun? Gemeinsam Bibel lesen mit ihnen. Über geistliche Dinge sprechen, es vorleben, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Also euren Kindern dienen und anderen Menschen dienen bei euch zu Hause. Gemeinsam mit euren Kindern. Ich glaube, das ist sehr wertvoll. Sagen wir jemanden zum Essen einladen. der vielleicht einsam ist. Und den Kids sagen, Kinder, wir laden den ein und macht ihm doch eine Freude, basteln vielleicht irgendwas für die Person. Das ist Jüngerschaft, ne? Gemeinsam dienen. Und das sind sehr wertvolle Erfahrungen für Kinder. Ich möchte euch ermutigen, für eure Kids solche Erfahrungen zu schaffen. Bei euch daheim. Also da haben wir schon eine Anwendung rausgezogen, zum Beispiel. Das können wir noch weiterentwickeln, den Gedanken. Können wir eine ganze Bibelstunde drüber halten. Aber für jetzt nehmen wir uns raus, ist ein Brief für eine Familie in der Gemeinde in Kolossea. Ein Brief, der an die Gemeinde geschrieben wurde aus der ersten Gefangenschaft des Paulus in Rom. Der Gefangenschaft, von der wir am Ende der Apostelgeschichte lesen. Weil aus dieser Gefangenschaft hat er den Kolosserbrief geschrieben und Philippa und Epheser, die ganzen Gefängnisbriefe nennen wir sie. Also er hat den Kolosserbrief geschrieben an die Gemeinde und dann gleichzeitig hat er als Begleitbrief hier einen persönlichen Brief an Timotheus und seine Familie geschrieben. Einen Familienvater und Mitarbeiter in der Gemeinde, aber gleichzeitig auch an die Gemeinde. Das heißt, das Thema, worum es hier geht, berührt offensichtlich nicht nur den Timotheus und seine Familie, sondern auch die ganze Gemeinde in einem gewissen Sinn. Also lasst uns mal weiterlesen, lasst uns versuchen herauszufinden, worum es geht in diesem Brief. Vers 3, haben wir Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dieser typische Gruß von Paulus. Vers 4, ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Denn wir haben große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Auch hier haben wir was Typisches für die Briefe damals, dass erstmal was Allgemeines Gutes gesagt wurde, bevor die Schreiber zum eigentlichen Thema gekommen sind, zum eigentlichen Anlass des Briefes. Und das ist was, was wir eigentlich auch tun, wenn wir Briefe schreiben, oder? Sagen so Dinge wie, schön von dir zu hören, ich hoffe, es geht dir gut, ich erinnere mich mit Freude an die Zeit, die wir zusammen in der christlichen Studentengemeinde hatten, bla bla bla. Sagen so was Allgemeines, Freundliches, Gutes, Nettes. Und der Paulus sagt meistens Dank und betet für den Empfänger seiner Briefe. Und wofür sagt er Dank? Wie würdet ihr diesen Inhalt zusammenfassen, wofür er hier Dank sagt? Für diese Person, ja, für was an der Person? Seine Liebe, ne? Seinen Glauben. Ich würde es so zusammenfassen, kurz. Paulus sagt Philemon Danke, dass er seinem Namen alle Ehre macht, weil er bekannt ist für seine Liebe zu den Geschwistern. Philemon, ich danke dir, weil ich von der Liebe und von deinem Glauben gehört habe. Wir wissen nicht, ob der Paulus ihn wirklich persönlich gekannt hat. Wir wissen nicht sicher, ob der Paulus in Kolossee war, jemals. Aber er hat zumindest gehört von Philemon, er hat den guten Ruf, er hat die Liebe, er hat den Glauben. Und dann sagt er, ich bete, dass alles Gute, all dieser Segen, den du in Jesus erkannt hast, dass du diesen Segen, dass du dieses Leben Jesu, das in dir ist, mit anderen teilst, mit denen du Gemeinschaft hast. Dass es noch weiter zunimmt. Dieses Wort Gemeinschaft hier, Koinonia im Griechischen, bedeutet so viel eigentlich wie das Leben miteinander teilen. Also du teilst das Leben Jesu, das er mit dir teilt, das in dir ist, teilst du mit anderen Menschen. Und das ist eine wunderbare Sache. Vers 7, wir haben große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Philemon war ein Mensch, ein Mann, der einfach erfrischend war in seinem Glauben und in seiner Liebe. Vielleicht kennt ihr auch solche Geschwister im Glauben. die so erfüllt sind mit Jesus und mit dem Heiligen Geist, wenn du mit denen Gemeinschaft hast, dann bist du ganz neu erfrischt und ganz neu ermutigt in deinem Glaubensleben, ganz neu herausgefordert, ganz neu begeistert von Jesus. Und du sagst, oh Mann, ich möchte Jesus mehr kennen und ihn mehr lieben und ihm mehr dienen. So ein Mensch war der Philemon. Und ich wünsche mir, dass ich zu so einem Menschen werde und dass wir mehr und mehr zu solchen Menschen werden. Es wäre wieder eine Anwendung, die wir rausziehen können für unser Leben. Und wir könnten den Gedanken entwickeln, wie können wir zu solchen Menschen, zu solchen Philemons und Philemonen werden. Wie können wir werden? Wir haben hier schon Hinweise, indem wir Zeit mit Jesus verbringen, indem wir erkennen, was wir in Jesus haben, Gemeinschaft mit ihm. Es wäre wieder eine Anwendung, diesen Gedanken könnten wir weiterspielen. Also Paulus sagt, du hast ein wunderbares Zeugnis, Philemon. Du bist eine Ermutigung für die Geschwister in Kolossea. Du bist eine Ermutigung für uns, eine Trost, eine Freude für mich. Hey Philemon, du machst es gut, du machst es toll, wie du lebst und wie du Jesus nachfolgst. Und dann im Vers 8, also das war dieser Abschnitt, allgemeine Ermutigung, Gebet, Dank. Und dann im Vers 8, deshalb. Das ist ein Wort, was uns auffallen sollte. Guckt immer, wenn ihr die Bibel studiert, die Bibel lest nach solchen Bindeworten. Nach solchen Kontrastworten. Deshalb. Weil du so ein gutes Zeugnis hast, Philemon, deshalb. Vers 8. Obgleich ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich geziemt, als Apostel, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher wie ich bin, Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Jesu Christi. Also ja, wir haben ein bisschen ein Wortspiel. Ich bitte dich um der Liebe willen, Philemon, der Mr. Liebe, der Herr Liebe. Ich bitte dich um der Liebe willen. Aha, also das ist der Grund des Briefes. Der Paulus will den Philemon um einen Gefallen bitten. Er sagt, ich könnte dir befehlen als Apostel, aber ich tue das nicht, ich bitte dich. Das ist so eine rhetorische Floskel. Ich könnte sagen, dass ihr alle, die ihr nicht den Brief durchgelesen habt, dass ihr alle faule Säcke seid, aber ich tue das natürlich nicht. So eine rhetorische Floskel. Ich könnte, aber ich tue es nicht. Ich könnte dir befehlen, aber ich tue es nicht, sondern ich bitte dich. Paulus hatte das Gefühl, es ist nicht nötig, dass ich dir es befehle, wegen deinem guten Zeugnis, wegen deiner Liebe. Es reicht, dass ich dich bitte. Ich habe die Zuversicht, dass du es einfach tust, wegen dem, wer du eh bist. Aus Liebe. Du hast so ein gutes Zeugnis, Philemon. Ich bin sicher, du wirst das Richtige, du wirst das Liebevolle, das Gute tun, um was ich dich bitte. Um was ich dich bitte, als Paulus der Alte, das sagt er hier. Der gute alte Apostel. Und Alter damals in der Kultur war natürlich was, was sehr respektiert war. Und als der Gefangene Christi, ich leide für Christus. Also Philemon, wenn meine Bitte dich etwas kostet, dann sei dir bewusst, dass ich und andere einen viel höheren Preis bezahlen für unsere Nachfolge von Jesus. Das ist genial, wie der Paulus das hier aufbaut. Ich hoffe, ihr kriegt das mit, diesen Flow, sage ich jetzt mal auf Englisch, diesen Gedankengang. Paulus war ein genialer Rhetoriker. Ich meine, du kannst es bitte ja fast nicht mehr ablehnen. Ne? Ich könnte dir befehlen, aber ich bitte dich, hey, du hast so ein gutes Zeugnis, ich bitte dich als der Alte, als der gefangene Christi. Ich meine, wie könntest du dem noch eine Bitte abschlagen? Und ich glaube, Paulus tut das nicht, um den Philemon einfach irgendwie so zu manipulieren. Irgendetwas zu tun. Nee, wir sehen eine große Demut auch in dem Ganzen. Paulus sagt, ich bin Apostel, ich könnte einfach sagen, tu das. Aber nee, ich bitte dich um der Liebe willen. Da ist eine große Demut drin. Und ich glaube, dem Paulus geht es um das Zeugnis für Jesus. Wieder um das Reich Gottes. dass Philemon sein gutes Zeugnis nicht zerstört oder befleckt durch irgendeine falsche Reaktion. Und versetzt euch in den Philemon, wenn ihr diesen Brief lest. Wenn wir die Bibel studieren, wollen wir uns immer reinversetzen in die Personen, die da vorkommen. Was denken die? Was fühlen die? Was könnte in denen vorgehen? Was geht in dem Philemon vor, wenn er diesen Brief liest? Okay, Paulus, jetzt kommt er auf den Punkt, ne? Paulus, rück raus, was dir so wichtig ist, worum du mich mit so einem großen Nachdruck bittest. Vers 10, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus. Also er liest erstmal, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, okay? Paulus hat jemanden im Gefängnis zu Jesus geführt. Coole Sache. Timotheus ist ein geistlicher Mann, was denkt er sich? Hey, preis dem Herrn, wie schön. Paulus hat sogar im Gefängnis jemanden zu Jesus geführt. Und dann, wieder so ganz am Ende des Satzes, lässt der Paulus die Bombe platzen. Seht, wie genial er das aufbaut. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus. Oh, oh. Onesimus war dem Philemon bekannt. Werden wir herausfinden. Habt ihr schon herausgefunden, weil ihr es ja schon gelesen habt, ne? Onesimus, der Name von Onesimus bedeutet so viel wie nützlich. Und hier im Vers 11 haben wir ein Wortspiel. Onesimus, nützlich, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Hier in den Versen 8 bis 10, besonders in Vers 10, haben wir den Zweck des Briefes. Paulus bittet Philemon für Onesimus. Den habe ich zu dir zurückgesandt, ihm, das ist mein Herz. Was heißt das? Paulus hat den Onesimus lieb. Ich habe ihn lieb gewonnen. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Ich weiß, dein Herz ist es oder wäre es, mir zu dienen. Und wenn du hier wärst, Philemon, du würdest mir gerne dienen. Und ich hätte gern den Onesimus bei mir gehalten, dass er statt dir mir dient in meiner Gefangenschaft. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Ich will ihn nicht zu irgendwas manipulieren oder einfach in Anspruch nehmen. Es soll freiwillig sein. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Nicht länger als einen Sklaven, aha, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch, also menschlich, als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf, wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Okay, jetzt haben wir das ganze Bild. Philemon hatte einen Sklaven. Das sagt uns wieder was über Philemon aus. War wohlhabend. Ja, konnte sich Sklaven leisten. War teuer damals. Im Römischen Reich gab es an die 60 Millionen Sklaven. Es gab eigentlich mehr Sklaven als freie Menschen. Und die hatten ganz unterschiedlichen sozialen Standard. Es gab wirklich so Sklaven, wie wir das Bild haben, die wirklich das Letzte waren, Eigentum waren, schwer arbeiten mussten. Aber es gab durchaus sehr gebildete Sklaven, die die Erziehung zum Beispiel von wohlhabenden Menschen in ihre Hand genommen haben. Also Onesimus war ein Sklave. Und Onesimus, nützlich, ist unnütz geworden, ist abgehauen, ist ausgebüxt, ist dem Philemon davongelaufen. Vielleicht hat er ihn sogar beklaut, wenn wir Vers 18 lesen. Wenn er dir irgendein Unrecht getan hat oder dir was schuldig ist, rechne es mir an. Vielleicht hat er ihn beklaut, um seine Flucht zu finanzieren. Zumindest um seine Arbeitskraft. Wieder, jetzt versetzt euch in die Personen hinein. Wie fühlt sich der Philemon, wenn er an Onesimus denkt? Ja. Stell dir vor, dich hat jemand beklaut. Sagen wir, dein wertvolles Auto. Oder du hast eine Firma und jemand hat dir eine teure Maschine geklaut. Ist ärgerlich, ne? Du kannst deinen Produktionstermin nicht einhalten, musst eine neue Maschine kaufen, kostet dich viel Geld. Deine Kollegen lachen dich aus vielleicht, sagen, das ist der Depp, dem die Maschine geklaut worden ist. Der kann nicht mal seine Maschine beaufsichtigen. Wie fühlst du dich, wenn du an den Dieb denkst? Man ärgert sich, ne? Vielleicht ist er sogar verbittert gegen den Onesimus. Er ist wütend. Was würdest du mit dem Onesimus tun, wenn du ihn in deine Hände kriegst? Nach damaliger Rechtslage hätte Philemon das Recht gehabt, den Onesimus einfach kreuzigen zu lassen. War sein Sklave, war sein Eigentum. Und wenn es ihm zu teuer war, einfach seine Arbeitskraft da zu vernichten, hätte er ihm normalerweise ein großes F auf die Stirn tätowiert. So Brandmal wie bei Pferden. F für Flüchtling. Auf Lateinisch natürlich, aber es passt gerade gut. Auch auf Deutsch. Das ist ein Sklave, der davon gelaufen ist. Und jeder Mensch weiß, dass der Onesimus ein Sklave ist, der ausgebüxt ist. Großes F. Also es war durchaus riskant für Onesimus zurückzukehren zu seinem Herrn. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt die Nachricht bekommst, dass der Dieb sich bekehrt hat? Spannende Entwicklung, ne? Ändert das irgendwas in deinen Gefühlen? Ja? Bist du immer noch stinkig? Ist ein bisschen ein Kampf da, oder? Ich meine, komm, lass uns ehrlich sein, wir sind Christen, ja, aber wir sind auch Menschen. Also lass uns nachfühlen, was sich in dem Philemon abgespielt hat, als er das gelesen hat hier, von der Bekehrung des Onesimus. Ich glaube, war eine geistliche Herausforderung für diesen geistlichen, gottesfürchtigen Mann. Ich habe einen Zorn auf diesen Dieb, aber jetzt hat er sich bekehrt und... Das geht in ihm vor. Onesimus hat sich in Rom bei Paulus bekehrt. Und jetzt schickt er Paulus den Onesimus, den entlaufenen Sklaven, zurück zu seinem Herrn. Das ist der Kontext hier. Auch Onesimus wird im Kolosserbrief erwähnt. Kolosserbrief Kapitel 4. Ich lese euch vor die Verse 7 bis 9, wer mitlesen will. Sonst mache ich einfach eine Lesershow und lese es euch vor. Da schreibt er auch in den abschließenden Grüßen: Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Und ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröste, mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Also nochmal, da sagt er, Onesimus ist mir ein lieber, ein treuer Bruder und der von euch ist. Kommt aus Kolossee, kennen ihn. War Teil dieser Familie, wo sich die Gemeinde getroffen hat. Also die Gemeinde kennt ihn. Deswegen ist der Brief auch an die Gemeinde geschrieben. Die kennen ihn auch. Und jetzt, wenn dieser weggelaufene Sklave zurückkommt, kommt er als Bruder im Herrn zurück. Will sich dieser Gemeinde anschließen. Ist jetzt ein Bruder. Vers 15. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Also Paulus ermutigt jetzt hier den Philemon, das wunderbare Wirken Gottes in seinem Verlust zu sehen. Nicht nur das Unrecht, was ihm angetan wurde, durch Onesimus, sondern seinen Blick höher zu heben und zu sehen, was Gott daraus gemacht hat. Das Wunder, was Gott getan hat, durch diese Situation, dass er diese Situation zum Guten verwendet hat. Nicht nur, dass hier ein Mensch gerettet wurde, sondern aus dem unnützen Sklaven wurde ein nützlicher Bruder. Jesus hat ihn verändert. Das wäre wieder eine Anwendung für uns. Jesus uns verändert. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Also so eine rhetorische Frage, wenn du mich für einen Gefährten hältst. Natürlich war der Paulus ein Kampfgefährte im Glauben, im Evangelium, mit dem Philemon. Wie konnte er ihm eine Bitte abschlagen? Hier können wir es vielleicht unterteilen ein bisschen. Wir haben hier in diesem Absatz, wir haben die Geschichte von Onesimus, die Bekehrungsgeschichte von ihm. Und jetzt haben wir das Versprechen von Paulus in Vers 18, ein Versprechen von ihm. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir irgendwas Schuldiges, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, eigenhändig, ich will es bezahlen. Also Paulus richtet nicht hier einfach eine billige Bitte an den Philemon. Er bittet für Onesimus, aber ist auch gewillt, den Schaden, den Onesimus angerichtet hat, zu bezahlen. Und es ist interessant, die Form hier ist eigentlich eine offizielle schriftliche Zahlungserklärung. Paulus verpflichtet sich hier offiziell. Paulus ist gewillt, ein Teil der Lösung zu sein. Und dann sagt er, ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Paulus hat Philemon selbst zu Jesus geführt, zum Glauben. Oder zumindest ist es durch seinen missionarischen Dienst in der Gegend geschehen. Wir wissen, dass Paulus lange Zeit in Ephesus war und dass da die ganze Umgegend erreicht wurde. Also ohne den Dienst von Paulus würde Philemon Jesus nicht kennen. Er wäre selbst auch ein Sklave, noch immer seiner eigenen Sünde. Und dann sagte er, ja Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn, erquicke mein Herz in Christus. Das ist eine Gelegenheit, mir Freude zu machen, mir dem alten, gefangenen Apostel zu dienen. Und ich weiß, da ich deinen Gehorsam vertraue, Vers 21 habe ich dir geschrieben, und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Also du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist so ein gutes Zeugnis, Philemon. Du wirst durch deine Unversöhnlichkeit in diesem Fall hier dein Zeugnis nicht zerstören. Ich vertraue dir. Und deswegen muss ich dir es nicht befehlen, sondern ich bitte dich einfach. Und es wäre wieder eine Anwendung, ne? Anderen Menschen Vertrauen entgegenzubringen. Vertrauen motiviert. Wenn ich sage, ich bin sicher, hey, du wirst das Richtige tun. Das ist was, was uns motiviert, was uns ermutigt, oder? Und dann haben wir den Briefschluss und die Grüße am Schluss. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, sei mit eurem Geist. Also wie immer schließt er mit Gnade ab, der Paulus. Soweit ein kurzer Überblick über diesen Brief. Und ich hoffe, wenn ihr das ein paar Mal durchlest und beobachtet diesen Text, seid ihr ungefähr zum selben Ergebnis gekommen. Wir haben es beobachtet, wir haben interpretiert, was es heißt, was hier steht. Lasst uns zum Abschluss nochmal ein bisschen drüber nachdenken, was für Anwendungen, praktische, was für Lektionen können wir für unser Leben lernen? Ein paar haben wir sowieso schon angesprochen. Ne? Was können wir lernen daraus? Was mich total beeindruckt hat, wo ich das gelesen habe, ist diese unglaubliche Bekehrungsgeschichte. Einfach diese Liebe und die Gnade und Gottes Führung. Also wir könnten diese Geschichte über Onesimus zu einer ganzen Bibelstunde machen. Tolle Sache, ne? Hier haben wir einen Sklaven, der einen wirklich guten Herrn hat. aber er haut ab. Sagt, ich will nicht mehr Sklave sein, ich will frei sein, ich will nicht das tun, was du mir sagst, ich will das tun, was ich tun will. Und er läuft weg, so weit wie er kann, in die Großstadt, nach Rom. Anonymität der Großstadt, taucht da unter. Wir haben den besten Herrn, den es gibt. Jesus ist der absolut Beste, Jesus ist der ultimative Philemon. Jesus ist Liebe. Und doch sind wir alle dann und wann von ihm davongelaufen, oder? Ich meine, wir alle, bevor wir zu Jesus gekommen sind, bevor wir uns bekehrt haben. Mich erinnert diese Geschichte an die Geschichte vom verlorenen Sohn, der auch alles hat, dem es gut geht und er läuft weg. Warum laufen Menschen von Jesus oder von Gott weg? Verlorene Sohn, sein Beispiel, warum ist er davon gelaufen? Was war seine Motivation?
Die Welt.
Die Welt. Party! Das Leben daheim ist langweilig geworden. Ja. Leben daheim langweilig geworden, hat sich so gewöhnt an dieses heile, liebevolle, geschützte Zuhause. Manchmal nehmen wir unser geistiges Zuhause so selbstverständlich. Gottes Liebe, dass wir es gar nicht mehr wirklich schätzen. Es kann uns passieren, oder? Dass wir lau werden, weil wir so gewöhnt sind an das heile Leben mit Gott, mit Jesus. Und der verlorene Sohn sagt, ich will raus in die Welt. Hey, ich will mal so richtig mein Fleisch befriedigen, diese sündigen Impulse in mir. Party! Mal einen richtigen Rausch erleben. Und nicht nur eine Frau bei mir daheim, sondern ich gehe raus, viele Frauen. Ich lasse die Sau raus. Ich lebe meine Triebe aus. Das kann eine Motivation sein. Wir können den Gedanken noch weiterspielen, was Leute in der Welt machen. Jona wäre ein anderes Beispiel. Warum ist Jona davon gelaufen? Ich mag nicht das, was Gott von mir will. Ich mag Gottes Auftrag nicht. Ich mag nicht nach Gottes Wort leben. Ich habe andere Pläne. Ich mag nicht vergeben. Adam und Eva, auch die haben sich versteckt, oder? Nach dem Sündenfall. Warum haben die sich versteckt? Warum sind die davon gelaufen, sozusagen, vor Gott? Aus Angst, ja, vielleicht Angst.
Erkenntnis.
Erkenntnis, Sündenerkenntnis, ja. Haben sich schuldig gefühlt. Menschen laufen von Gott weg, weil sie sich schuldig fühlen. Weil sie sagen, oh Mann, ich fühle mich so schmutzig, der heilige Gott. Ich mag nicht in seine Nähe. Ich fühle mich so schuldig. Ich fühle mich verdammt. Und ich glaube, seit dem Sündenfall ist es auch unsere natürliche Natur, dass wir natürlich von Gott weglaufen. So in Menschen drinnen.
Hast du hier Misstrauen, Gott, du enthältst mir was vor.
Oder Misstrauen, ja, das war der Anlass für den Sündenfall. Ja. Was immer der Grund war, warum Onesimus davongelaufen ist, er ist weggelaufen von einem wahnsinnig guten Herrn. Raus in die Welt, raus in die große Stadt. Und wahrscheinlich hat er herausgefunden, dass sein Traum von der großen Freiheit zu einem Albtraum geworden ist. Die Welt hat nicht das gehalten, was sie versprochen hat. Das macht sie nie, ne? Hat herausgefunden, die Leute da draußen in Rom, die sind nicht frei. Und Rom war eine furchtbar weltliche, perverse Stadt. Die Leute sind nicht frei. Die Menschen sind versklavt. Von ihrer Selbstsucht, von ihrer Geltungssucht, von ihrer Habsucht, von Materialismus. Die Leute sind getrieben von Sexsucht und Drogensucht und Ruhmsucht und von was immer Menschen getrieben sind in der Welt. Und er hat herausgefunden, dass Losgelöstheit von Gott, dass Gottlosigkeit nicht frei macht. Im Gegenteil. Es versklavt. Es macht unfrei. Und diese Sklaverei der Welt und des Teufels ist die schlimmste Sklaverei. Die Frage ist ja nicht, ob wir gebunden sind an irgendetwas in unserem Leben oder an irgendjemanden. Die Frage ist, an wen sind wir gebunden? Wir alle sind an etwas gebunden. Wir alle sind Sklaven, wenn wir so sagen wollen. Die Frage ist, an wen sind wir gebunden? Ist auch in der Ehe die Frage, ne? An wen? Das macht deine Ehe gut oder schlecht, oder eine Freude oder eine Last. Und man an Jesus gebunden zu sein, ist das Beste, was uns passieren kann. Er ist der beste Herr. Und so wie dieser verlorene Sohn ist der Onesimus zur Besinnung gekommen. Wie der verlorene Sohn, der an dem Schweinetrog sitzt und sagt, Mann, ich habe so viel besser gehabt daheim, bei meinem Vater. Und der geringste seiner Diener hat es besser als ich jetzt hier, als das hier. Und Onesimus hat sich wahrscheinlich zurückerinnert an seinen Herrn Philemon, an den Herrn Liebe, der so liebevoll war, den so gut versorgt hat. Und er hat wahrscheinlich Sehnsucht bekommen nach Hause. Und Gott, der Vater, er ist ein Vater, der auf jeden Menschen wartet, der umkehren will von seiner Sünde, von seinem Holzweg. Er wartet mit offenen Armen. Na, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und Gott in seiner Gnade hat den Onesimus zu Paulus gebracht. Ins Gefängnis vielleicht, nach Rom. Wer weiß wie. Vielleicht hat er geklaut und ist eingelocht worden. Vielleicht hat ihn ein Freund mitgenommen zu Paulus. Und dort hat dieser angeblich freie, aber elende Sklave Onesimus den Paulus getroffen. Den Gefangenen Jesu Christi. Und ist euch das aufgefallen, dass er das zweimal hier erwähnt in dem Text? Ein Gefangener Jesu Christi. Er war gebunden an Jesus. Aber er war frei von dieser Welt. Onesimus hat einen Gefangenen getroffen, der frei war von Selbstsucht und von Angst und von Zorn und von Eifersucht und Neid und Habsucht. Frei war von den Dingen dieser Welt. Und der trotz dieser Umstände, dass er Gefangener war, eine irrsinnige Freude hatte, die Freude im Herrn. Denkt an den Philipperbrief. Paulus schreibt aus dem Gefängnis und er sagt immer wieder, freut euch, nochmal sage ich, freut euch mit mir. Es fließt so diese Freude aus ihm heraus. Und ich glaube, das hat den Onesimus in sein Herz getroffen. Wie es mich getroffen hat, zum ersten Mal, wo ich wirklich echte, bekehrte, geistig neugeborene Christen getroffen habe. Wow. Die Leute sind vielleicht ein bisschen komisch, aber wow. Die haben was, wonach ich mich sehne. Die haben was, was ich will. Lebensqualität. Ein Mensch ohne Gott ist eigentlich nur ein halber Mensch. Wir sind dazu geschaffen, als Menschen von Gott bewohnt zu werden. Diese Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und getrennt von ihm sind wir wirklich nur ein Schatten unserer selbst. Wir sind ein leeres Gefäß. So wie ein Auto, wo kein Benzin drin ist. Ist vielleicht äußerlich schön und es glänzt und es sieht toll aus, aber Mann, es ist leer. Vielleicht hat es eine laute Hupe, aber es ist leer. Es ist sinnentleert. Erfüllt nicht die Bestimmung, wozu es bestimmt ist. Es rostet irgendwie so vor sich hin. Das ist ein Mensch ohne Gott. Wir sind geschaffen, mit Gott zu leben und wir sind geschaffen, für Gott zu leben. Und nur Gott ist es wirklich wert, dass wir für ihn leben. Und ohne ihn verfehlst du deine Bestimmung und du lebst für die falschen Dinge. Und ich glaube, als der Onesimus den Paulus getroffen hat, den Gefangenen Christi, da hat er dieses Aha-Erlebnis gehabt. Wow, Gott ist, worum es geht im Leben. Und Paulus hat ihm gesagt, Onesimus, wenn du umkehrst von deiner Gottlosigkeit und dich Jesus anvertraust und ihn einladest, in dein Leben zu kommen und dich zu retten und dich zu beherrschen und dich zu leiten, in dir zu leben, Onesimus, dann kannst auch du so ein freier, nützlicher Mensch werden. Und ich möchte euch heute dazu einladen, wenn du in irgendeiner Art und Weise von Gott davonläufst, ist es Gottes Angebot an dich. Kehr um. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder. Vater wartet mit offenen Armen. Er liebt dich. Und du kannst umkehren, egal was, egal wo du gewesen bist. Komm nach Hause. In Vers 18 haben wir natürlich so eine wunderbare Illustration von dem, was Jesus für uns getan hat. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir irgendwas schuldig ist, so rechne es mir an. Jesus hat sich deine Schuld anrechnen lassen am Kreuz. Hat es am Kreuz bezahlt. Und deswegen kann der Vater dir vergeben und dir neues Leben schenken in Gemeinschaft mit ihm. Und du kannst ein Diener Gottes werden, statt ein Diener der Sünde und der Welt und des Teufels zu sein. Und ich möchte euch einladen, wenn irgendwer beten will und es festmachen will mit Gott und zurückkehren will zu ihm, wir sind für euch da. Komm, betet. Ja, diese Geschichte von Onesimus ist nur eine Geschichte eigentlich in dem Philemonbrief. Wir können dir auch die anderen anschauen. Wir können uns die Geschichte von Philemon anschauen und darüber nachdenken, was es bedeutet, zu vergeben und wie wir umgehen, wenn diese Wut, diese Bitterkeit in unserem Herzen ist. Wir könnten uns den Paulus ansehen als Leiter. Sehr interessantes Studium. Paulus war nicht autoritär, war demütig, hat ihn nicht manipuliert, hat ihm einen Vertrauensvorschuss gegeben. Er war ein Vorbild, er hat gebetet, er hat ermutigt. Den Gedanken können wir weiter spinnen. Das Werk Gottes in Paulus studieren. Was habt ihr gesehen in dem Brief? Ich meine, was hat euch noch angesprochen, jetzt wo wir es durchgelesen haben? Hat Gott irgendwas zu eurem Herzen gesprochen? Als Anwendung?
Also ich fand so faszinierend auch diese Situation, dem Philemon wurde was Böses angetan. Mhm. Irgendwas bewegt mit dieser Situation, was wir oft im ersten Moment gar nicht sehen und was daraus dann gewachsen ist. Mhm. Das genau. Finde ich auch so faszinierend.
Genau, das ist eine wichtige Wahrheit, ne? In all unseren Umständen Gottes Wirken zu sehen, gerade in den schwierigen. Römer 8, 28, wir wissen, dass denen lieben, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das wäre ein Studium. Wir können nur von vorne nach hinten durchgehen. Wir könnten im Vers 3 über das Verhältnis zwischen Gnade und Friede nachdenken in unserem Leben. Gottes Gnade und Friede. Vers 4, Gebet. Wir könnten über Gebet nachdenken. Das wäre ein spannendes Studium, mal die Gebete von Paulus zu studieren. Da ist ganz viel Weisheit drin, wofür der Paulus betet, was wirklich wichtig ist. Vers 7, wir könnten darüber nachdenken, wie wir einander erquicken können und erfrischen können. Respekt für Privateigentum. So viele Dinge, die wir in diesem Brief haben. Könnt ihr selber weiterspinnen. Schön ist, dass Gottes Wort lebendig ist. Und es war eine unserer Hausaufgaben in der Bibelschule, den Philemonbrief zu studieren und dann eine Predigt vorzubereiten. Und wir hatten so eine Predigtklasse. Und das Coole war, ich weiß nicht, wir waren vielleicht 10 Leute in jeder Gruppe, und jeder Einzelne hatte was anderes gesehen in dem Brief. Und Gott hat ihm was anderes groß gemacht. Und so ist Gottes Wort. Gottes Wort ist lebendig. Es ist wunderbar. Es ist nicht langweilig. Du kannst die Bibel 20 Jahre lesen, 50 Mal durchlesen und Gott wird dir immer wieder was Neues zeigen und dich immer wieder neu ansprechen. Und das ist begeisternd. Das ist wunderbar. Also während wir Gottes Wort studieren, beten wir. Gott, was willst du mir sagen? Oder Gott, was willst du den Menschen sagen, denen ich diese Bibelstunde lehren werde, letztendlich? Was ist auf deinem Herzen? Normalerweise wird Gott dir viel mehr Persönliches zeigen, viel mehr zeigen, als du letztendlich dann predigst. Sonst wird die Predigt immer so lang wie heute. Und wir können fragen, Gott, was hast du für mich? Was steht drin? Gibt es ein Gebot, das ich befolgen soll? Gibt es vielleicht irgendeine Sünde, die ich vermeiden kann? Wie kann ich das tun? Gibt es ein Vorbild, dem ich nachfolgen soll? Gibt es hier irgendeine Verheißung in dem Text, die ich beanspruchen kann? Wie kann ich das tun? Was kann ich tun? Und ich möchte euch ermutigen. Ich hoffe, ihr seid ermutigt nach unserem kleinen Bibelstudium, unserer kleinen Bibelschule heute Morgen. Ich hoffe, ihr seid ermutigt, die Bibel mal selber zu studieren. Mal nur die Bibel zu nehmen, vielleicht noch eine Konkordanz und wirklich mal anzufangen zu graben. Es wird so gesegnet sein. hat es so beschenkt. Ich liebe es, Bibelstunden und Predigten anzuhören. Ich mache das ständig. Und Gott spricht viel zu mir durch diese Dinge. Aber ich möchte euch ermutigen, mal selber die Bibel zu studieren. Und werdet sehen, es ist begeisternd, wenn Gott euch selber die Augen öffnet und Gott dich persönlich anspricht und dir einen Text öffnet und wirklich in eine konkrete Situation in dein Leben reinspricht, dir zeigt, was es für dich persönlich bedeutet. Das ist begeisternd. Das ist wunderbar. Möchte ich ermutigen, das mal auszuprobieren. Amen. Entschuldigung, dass wir so lang überzogen haben heute. Aber es ist eine coole Sache, die Bibel zu studieren, oder? Es ist begeisternd. Lass uns doch schnell beten zum Abschluss. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist. Wir danken dir, dass du uns persönlich ansprichst. Ich bitte dich, Gott, dass wir das einfach nehmen können, was wir gelernt haben heute, und es anwenden auf unser Leben. Mach es uns persönlich. Zeig uns, was wir persönlich damit tun können. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.